Merkt euch schon mal unseren Tag der offenen Tür vor. Am 18. Oktober gibt es wieder viele spannende Experimente und Stationen zum Selbermachen.
Also vorbeikommen, ausprobieren und hoffentlich staunen. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Website www.cvhs.de
und auf Social Media.
Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hey Anne, was futterst du da schon wieder?
Ah, das ist eigentlich alles notwendig, so Vitamin D und so weiter.
Ach Gott, sind wir wieder bei Nahrungsergänzungsmitteln. Dann pass mal bitte auf, dass du die andere Pille da nicht nimmst. Die sieht ein bisschen wenig appetitlich aus. Die hat uns Melissa mitgebracht.
Ja, das stimmt. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Melissa.
Ja, wir haben Melissa wieder zu Gast. Also, wer aufmerksam zuhört, es geht wieder um Nahrungsergänzungsmittel. Du hast uns was mitgebracht.
Ich habe euch was mitgebracht.
Und das sieht nicht appetitlich aus, muss ich sagen.
Ja, wir haben es auch liebevoll den letzten heißen Trend genannt. Ihr könnt ihr gerne mal dann riechen, vielleicht erkennt ihr schon oder also, habt ihr ein Gefühl dafür, nach was es riecht.
Also das sind jetzt verpackt, das sind eigentlich Kapseln. Das heißt, der Inhalt ist gar nicht so präsent jetzt eigentlich.
Noch. Richtig, das ist eigentlich noch die harmlose Form.
Ja, also
ich weiß, das riecht irgendwie ein bisschen, ich finde, nach Urin.
Echt?
Ja.
Anne, wenn du willst, kannst du einmal die stärkere Form haben.
Ja, wir haben noch ein Döschen.
Wir haben noch mehr.
Zeug ohne
Kapsel. Noch mehr.
Ohne Kapsel oder mit Kapsel? Bloß
auch
im
alles
Glas.
Mit Kapsel, damit alles wir das Kapsel? Heute verkraften, den Tag.
Oh Gott, das riecht.
Jetzt stell gut. Dir mal vor, du musst die Kapseln aufmachen.
Ihr habt die Kapsel.
Oh, lecco mio.
Ihr habt die Kapsel natürlich aufgemacht, um den Inhalt zu untersuchen.
Also das isst jemand freiwillig.
Das schlucken Menschen freiwillig, täglich. Aber zum Glück ist es
also das riecht wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, wirklich extrem unangenehm. Also ich bleib dabei, das riecht nach Harm.
Ja.
Oder sowas. Also nach
ein
auf jeden Fall.
Nach Stall, finde ich sogar.
Stall.
Stallartig, richtig, ja.
Ja,
also wird es auch beschrieben in der Literatur tatsächlich.
Das muss so sein.
Das soll so sein, ja.
Ach so.
Dann hast du alles richtig gemacht.
Jetzt mal unter bei die Fische. Was ist das?
Was ist das? Das ist Shilajit, auch als Synonym genannt Mumio. Das ist ein teerartiges Gemisch. Ein Harz, also es ist auch ein Harz, ich habe auch die Form als Harz dabei und wird aus dem Himalaya gewonnen. Also man kann nicht genau sagen, was es ist. Es wird aus den Gebirgen gewonnen, quasi Pflanzenreste, die sich über Jahrtausende hinweg zersetzt haben, humifiziert sind. Und irgendwann im Sommer tritt dieses Gemisch aus dem Himalaya aus und wird dann von den Menschen vor Ort gesammelt, gelöst und dann eben in eine verträgliche Form gebracht, zum Beispiel Kapseln. Wobei Flo das ja nicht so ganz verträglich fand.
Naja,
aber es
jetzt,
gibt auch Gummis tatsächlich.
Jetzt
also
mal ganz ehrlich.
Gummis.
Richtig, schön aromatisiert mit Erdbeer und Kirsche. Damit
aber
man
das riecht man doch trotzdem noch.
Das schmeckt man.
Schmeckt man eher.
Ein bisschen raus.
Okay. Aber jetzt mal ehrlich, das hört sich doch insgesamt schon ziemlich abstrus an.
Und
was aus dem Bell kommt es raus?
Basiert bestimmt auf einer jahrtausendealten Tradition.
Richtig, genau. Wir sind jetzt gerade in der ayurvedischen Medizin. Da wird das eben seit Jahrtausenden angewendet für verschiedene Übel oder auch gesundheitsfördernde Eigenschaften, sei es bei Ekzemen oder Diabetes. Und es wird auch als antioxidativ oder zellschützend beschrieben.
Okay. Und
das ist ja voll gut.
Also es klingt natürlich wieder fantastisch. Es gibt bestimmt noch auf Social Media noch bestimmt weitere tolle Beschreibungen. Oder?
Genau, deshalb ist das ganze Ding eigentlich groß geworden. Seit 2-3 Jahren ungefähr ist es ein Hype auf Social Media. Gerade TikTok geht das Ding durch die Decke, hat mehrere Millionen Likes, Klicks.
Ja, wir haben gelesen, unter dem Hashtag Shilajit gibt es über 7 Millionen Aufrufe.
Nein, falsch, Milliarden.
Milliarden, stimmt,
du
danke.
Hast Milliarden, Anne. Das
ja,
ist,
genau, stimmt.
Ein bisschen mehr.
Extra aufgeschrieben und trotzdem nicht richtig. Genau, aber das ist also wirklich ein super Trend. Und an wen richtet der sich jetzt?
An allerlei tatsächlich. Also primär auch an Männer, weil das eben die Männergesundheit und den Testosteronspiegel.
Natürlich.
Wir sind wieder,
muss ja sein.
Wir sind
natürlich.
Wieder hier.
Klar.
Und entsprechend ist das auch, wie gesagt, die Zielgruppe eher Männer oder auch Sportler. Aber ich meine, damit sich das Ding gut vermarktet, wird das natürlich auch für Frauen angepriesen. Also der Hormonhaushalt soll dann dadurch ausgeglichen werden.
Aber ich kann es mir vorstellen für Männer, das ist so richtig animalisch, so wie es riecht. Ich glaube, das gibt also für die Psyche des Mannes kann das durchaus vielleicht zuträglich sein. Aber bei diesem, also wie gesagt, also das riecht und schmeckt bestimmt noch genauso, wie es riecht. Extrem. Was? Du hast gesagt, man weiß nicht, was da drin ist. Und irgendwelche Pflanzenreste, die sich im Berg zersetzen und wieder rauskommen. Aber was ist da? Also ihr habt es doch bestimmt angeschaut, was ist da circa drin? Also
genau, wir wollten uns mal angucken, was ist denn hinter diesem Hype und was ist in den Proben überhaupt drin? Was ist in den Schillergit-Kapseln so enthalten? Und da haben wir 12 Proben untersucht mit verschiedenen Methoden. Wir haben uns angeguckt, was ist wirklich enthalten an Elementen beispielsweise, also Schwermetalle und Minerale und Spurenelemente. Tatsächlich, so von der Zusammensetzung her, haben wir das Ganze ins Toxinlabor geschickt. Da kamen auch sehr spannende Sachen raus, da können wir gleich drauf eingehen. Aber so, was es ganz genau ist, kann man gar nicht wirklich sagen. Also es ist weder in der Literatur konkret beschrieben, noch wir haben das wirklich herausfinden können. Aber es sind eben Huminstoffe, sogenannte Huminstoffe, sprich Humin- und Fulvinsäuren auch. Also es sind diverse Molekülstrukturen, die darunter fallen. Und was auch ganz konkret beworben wird auf Social Media, sind Mineralien. Also das Ding wird als mineralstoffreich bezeichnet. Eisen, Chrom, Selen, alles Mögliche soll da dabei sein. Und ja, was wir da rausgefunden haben, war ein bisschen ernüchternd.
Ja, dann...
Wir sind gespannt.
Red mal nicht drum rum, was habt ihr da rausgefunden?
Also das Interessante war, wie gesagt, dass das Ding hoch und runter als mineralstoffreich beworben wurde. Was letztendlich wirklich drin war, waren, ja, Gehalte, die nicht signifikant waren. Was bedeutet das? Wir waren teilweise unter 1% der Nährstoffbezugswerte. Wenn man beispielsweise jetzt auf Eisen zugeht, sind 14 Milligramm Eisen pro Tag die 100% nach der Lebensmittelinformationsverordnung. Und damit ein Lebensmittel eisenreich ist, müssen 30% eingehalten sein. Sprich 30% von 14 Milligramm.
Ja, okay. Also mineralstoffreich? Nö.
Könnt ihr mal schätzen, wie viel wir gefunden haben? Wie viel Prozent?
Wahrscheinlich nicht mal ein.
0,5%.
Ja,
knapp unter einem tatsächlich.
Ja, das war gut, Anne. Sehr.
Und was würde das bedeuten? Ich habe hier jetzt so einen Tiegel in der Hand. Das sind ungefähr 30 Portionen. Das Ganze wird mit so einem kleinen Spatel dosiert.
Das ist also, ja, glaube ich, charakteristisch für Nahrungsergänzungsmittel, dass ich es dosieren kann, richtig, oder muss. Und jetzt in dem Fall halt mit einem Spatel.
Genau, jetzt ist die Frage, wie gut das dosierbar ist. Das ist ja quasi so eine Messerspitze. Dann haben wir eingraviert 300 und 600 Milligramm. Ist jetzt nicht die beste Dosierungsform, das sind Kapseln weitaus geeigneter. Aber nehmen wir mal an, die Dosierung würde damit funktionieren. Hätten wir eben in einem ganzen Tiegel erst diese 30% erreicht. Sprich, ich müsste einen Tiegel futtern täglich, um überhaupt damit auf eine 30% komme.
An die Empfehlung quasi.
Nicht an die Empfehlung, an die, okay, 30% eisenreich.
Für eisenreich.
Also nicht mal.
Also noch nicht mal was besonders
eisenreiches.
Naja, das wird ja immer härter, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss so einen ganzen Tiegel davon essen, ist ja schon heftig.
Also mit einer normalen Mineralstoffkapsel, die meistens auch 100% Eisen enthält und dadurch einen Tiegel bzw. drei Tiegel für 100%, ist schon eine Nummer.
Also was das Mineralstoff angeht, haben wir hier schon mal heiße Luft.
Richtig, und das ist nicht nur für Eisen so, das ist tatsächlich für alle Mineralien so, also es ist wirklich stark verdünnt. Das sind auch meistens Extrakte, die eingesetzt werden, also gar nicht das Schillergit selbst, jetzt wie in diesem Fall der Harz. Da könnt ihr auch gerne mal dran riechen.
Oh, das Harz, das ist jetzt aber noch stärker, oder wie?
Der pure Harz, der ist zum Auflösen, oder?
Das ist,
genau. Das löffel ich ja jetzt nicht pur.
Nee, zum Glück nicht. Das würde man auch nicht schaffen.
Wenn du Wirkung willst, musst du es ganz essen, Anne.
Und den ganzen Tiegel, ja, genau.
Genau, das ist ein bisschen schmierig, vorsichtig sein.
Auf jeden Fall klebt es wie Hexe.
Es klebt, ist ja wirklich ein Harz.
Es ist wirklich, ja.
Oh, das zieht Fäden wie ein ganz dickflüssiger Honig. So.
Guck.
Oh, okay, das geht ja noch.
Das finde ich also auch, das ist eher so ein bisschen aromatisch. Anne verzieht das Gesicht.
Da.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Aber es ist wirklich eine harte Nummer, wenn ich mir vorstelle, ich muss das essen. Also das.
Also man,
ich
wie gesagt,
schon
man
dran
ist es
glauben,
nicht,
oder?
Also, aber auch verdünnt ist das schlimm.
Wir haben es probiert.
Und?
Also am letzten Tag haben wir das dann doch probiert. Und wenn du es im, keine Ahnung, 200 Milliliter Wasser auflöst, geht es tatsächlich. Man, echt? Schmeckt das gar nicht mehr so sehr.
Ihr habt euch da nicht einen Flavor,
tatsächlich,
ihr,
ja,
habt keinen Flavor dazu gemacht.
Dann
oder
habt
so
ihr übers Mineralwasser euren Mineralhaushalt aufgefrischt.
Das geht deutlich schneller wahrscheinlich. Also wenn du,
zwar nicht für Eisen, aber für...
Wenn du deine Portion Linsen hast und hier und da, keine Ahnung.
Ich denke, das ist ein guter Stichpunkt, was du gerade sagst, oder? Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mit einem nur ganz normalen Lebensmittel, Obst, Gemüse, so was wir halt einfach täglich zu uns nehmen, eigentlich über die Nahrung, dann bin ich doch da weitaus effektiver in meiner Mineralstoffzufuhr, wie wenn ich jetzt mir dieses Shilajit
definitiv
einführe. In was für einem Preisbereich sind wir ja eigentlich?
Was schätzt ihr denn, was so ein Tegel kostet?
Na, immer wenn es exklusiv und ganz besonders hart sein muss, dann 30 Euro.
Ja, so,
so ein Tegelchen. 30 ist eine gute Schätzung tatsächlich. Echt? Also 20 bis 30 Euro kostet so ein Ding.
Boah, wenn ich denke, wie viel Erbsen man dafür
bekommt.
Und reicht
für wie
viele Tage?
30 Tage.
Und das sind ja viel Schrott für 30 Tage. Das
viel Schrott. Du siehst raus. Also
das, ja, es schmeckt ja nicht mal richtig gut.
Ja, Anne, also du hältst in der Hand.
Also bitte verwechsel das nicht mit deinen anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Das liegt da gefährlich nah beisammen.
Nee, mache ich nicht.
Mach das mal wieder so.
Tut es jetzt weg.
Okay, mineralstoffreich. Haben wir den ersten Check dahinter gemacht. Ist nicht.
Fehlanzeige.
Wird natürlich beworben. Es wird natürlich immer beworben. Das ist ja nicht das einzige Nahrungsergänzungsmittel oder das so beworben wird. In dem Fall konkret. Nein. So. War's das mit dem Shilajit?
Wir können ja noch mal kurz bei den Elementen bleiben, ja, weil alles, was quasi in der ayurvedischen Medizin auch angewandt wird, kann schwermetallbelastet sein. Sprich, auch Shilajit wird immer beworben, dass es geprüft wurde auf Schwermetallbelastung. Und da haben wir zum Glück die einzige positive Nachricht. In all unseren Proben, also den 12 Proben, die wir untersucht haben, haben wir keine erhöhte Schwermetallbelastung nachweisen können.
Ein positives muss dabei
sein. Weder Mineralstoffe noch Schwermetalle haben wir in der Probe enthalten, aber ja.
Ich weiß nicht, aber warum, also vielleicht weißt du es auch nicht, aber warum ist in der ayurvedischen Medizin immer Schwermetall ein Thema?
Kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
Aber wahrscheinlich bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln ist ein Thema, oder?
Also gerade Schwermetalle eben in so Urmineralien oder ähnliches, oder wenn es eben jetzt aus dem Berg gewonnen wird, aus dem Himalaya gewonnen wird, dann ist es natürlich ein Thema, gerade weil die Erden dort auch belastet sein können.
Achso, weil es natürlich dort quasi in der Umwelt, also natürlich
genau.
der Umwelt drin ist. Aber das war jetzt mal nicht so, keine Schwermetalle, okay? Bisschen was Positives muss man noch finden.
Das war es aber auch an Positiven tatsächlich.
Ach so, es wird jetzt noch besser, okay.
Wir können ja über die Wirkung reden, die
ja, genau,
auf Social Media versprochen
wird. Vornehmen.
Genau, Anne, was passiert, wenn du diese Kapseln einnimmst? Ich weiß nicht, wie es heute Morgen geht, wie ihr geschlafen habt, aber...
Super.
Ja, ich habe eigentlich auch ganz gut geschlafen, muss
okay.
ich sagen.
Okay, weil es wird beworben auf der Steigerung der Energie tatsächlich. Sprich, du nimmst dir ein, zwei Kapseln und bist dann energiegeladen oder sollst energiegeladen durch den Tag.
Ja, gehen. Vielleicht am Ende des Tages oder nach der fünften Aufnahme von dem Podcast.
Also es hört sich schon positiv an.
Ich kann euch so eine Portion da lassen, wenn ihr möchtet.
Nee, danke. Was soll das konkret denn sein? Welcher Inhaltsstoff da drin soll denn konkret die Energie fördern?
Also wir haben gerade gesagt, Elemente, Mineralstoffe sind gefühlt nicht da. Was auch gerne beworben wird, sind die sogenannten Humin- und Fulvinsäuren. Wie gesagt, gehört zu der Gruppe der Huminstoffe.
Das sind tatsächlich Abbauprodukte von Pflanzenmaterial. Also diese
genau,
Huminsäuren,
also es ist auch kein spezielles Molekül,
ja,
was du dann wirklich so bestimmen kannst, sondern eine Gruppe an Molekülen, die eben verschiedene funktionelle Gruppen haben. Aber es gibt Studien, die auf diese Wirkungen eingehen. Es ist jetzt die Frage, wie verlässlich diese Studien sind. Das wisst ihr ja genauso, dass man da nicht konkret eine Wirkung behaupten kann, sondern das Ganze wirklich geprüft und getestet werden muss. Aber das ist jetzt, sage ich mal, für eine Zulassung, für eine gesundheitsbezogene Angabe noch zu wenig. Also
zu wenig. Und die kommen wahrscheinlich genau aus dieser Schiene, diese Studien, ja, ohne genau Inhalt abfragen zu müssen. Aber ich meine, ja, wie repräsentativ sind solche Studien und wer fertigt diese Studien an, weil er hat ja auch bestimmt ein gewisses Interesse.
Genau, es sind viele Studien aus Indien dann, die natürlich bestehen, weil das dort ja gang und gäbe ist als traditionelles Mittel.
Also, Energieboost, mineralstoffreich, Huminsäure, ja. Nächste.
Testosteronsteigerung wird
Testosteronsteigerung, ich meine, das hatten wir schon, ja.
Darauf haben wir gewartet.
Ja.
Genau. Auch gerne natürlich kognitive Fähigkeiten, die da beworben werden oder
auch
Stoffwechsel.
Noch.
Also
Super. Man
findet tatsächlich die ganze Palette, aber am häufigsten ist es der Stoffwechsel und die Energie, die beworben wird in 50% der Beiträge, die wir uns angeguckt haben. Also wir hatten da eine Projektarbeit, haben uns angeguckt, wie sieht es eigentlich aus mit dem Hype auf Social Media. Am häufigsten, also fast in jedem zweiten Beitrag heißt es, das Ding gibt dir Energie.
Mhm. Ich glaube, man muss halt einfach dran glauben. Ich glaube, da ist die Psyche spielt da echt eine riesige Rolle, nehme ich an.
Ja, Placebo-Effekt kann es natürlich auch sein.
Auf jeden Fall werden gerne Vorher-Nachher-Videos aufgenommen, so 30 Tage später bin ich jetzt super energiegeladen.
Da sprichst du tatsächlich einen interessanten Effekt an. Also da gibt es den sogenannten Social-Proof-Effekt und nach diesem Effekt ist es eben, dass Menschen von gerade Testimonials, Bewertungen, Vorher-Nachher-Bildern beeinflusst werden und das Ganze als wahr oder als richtig erachten. Und das hat natürlich auf Social Media einen großen Effekt. Also gerade wenn du Influencer hast, denen du vielleicht gerne folgst und die dann anfangen zu sagen, hey, das ist mein Shilajit, das nehme ich jetzt seit 2-3 Tagen, ich merke den Unterschied, hier ist mein Rabattcode. Also es macht schon viel mit einem. Ich habe auch lustigerweise eine Influencerin, der ich folge, gesehen, die auf einmal selber Shilajit nimmt und dachte,
jetzt geht's los.
Richtig, nach diesen Analysen würde ich da wahrscheinlich eher die Finger von lassen.
Wir haben ja mal gehört, was es kostet. Ich glaube, man kann einfach Geld mit verdienen, wenn es darum geht. Aber Testosteron ist für Männer. Ich glaube, das kommt aus der Richtung, wo auch Nashornhorn oder halt irgendwelche Hirschgeweihe oder solche Geschichten.
Was wir auch mal hatten, Haifischknorpel.
Mhm. Ah, soll auch in die Richtung gehen.
Wahrscheinlich, ja.
Also das untersuchen wir auch manchmal solche Geschichten.
Also
ja, hatten
wir schon Proben da tatsächlich, ja.
Ja, okay. Es ist nichts drin. Mineralstofftechnisch, ist denn irgendwas drin, was schlimm ist? Also was schlecht, wirklich gesundheitsbedenklich ist? Schwermetalle schon mal nicht, okay. Aber irgendwelche anderen Aspekte?
Wir haben einmal eine Übersichtsanalyse gemacht, sprich im Toxinlabor geguckt, was da überhaupt drin ist. Wir haben einmal natürlich, ist das Ganze wirklich Shilajit? Wir haben ja vorher gesagt, es ist nicht so ganz charakterisiert, aber es gibt tatsächlich Shilajit-typische Substanzen, sprich, um ein paar zu nennen, Hypursäure, Hydroxyhypursäure, Chrysolsulfat, also verschiedene Stoffe, die auch im tierischen Stoffwechsel als Metabolite bekannt sind. Die haben wir gefunden, sprich, wenn wir die gefunden haben, haben wir sagen können, okay, das ist wahrscheinlich Shilajit. Das war zumindest für 9 von 12 Proben der Fall.
Okay. Das heißt, da sind jetzt welche dabei, da ist da noch was 12, anderes ja, das, drin.
Ja, wir hatten 3 Proben, wo wir eher Spuren von diesen Shilajit-typischen Substanzen gefunden haben und auch eine Probe, wo wir keine Shilajit-typischen Substanzen gefunden haben. Wir wissen
also
nicht,
ich nehme, das ist gefälscht.
Es ist fake. Das ist tatsächlich auch der Tegel vor dir.
Ach, der so einigermaßen gut riecht, oder wie?
Der einigermaßen gut riecht.
Naja.
Kann man so sagen.
Ja, aber die Frage ist doch, wie kann das sein?
Wie kann das sein und auch, was ist letztendlich drin? Und
was war dann da letztendlich drin in dem Fake?
Konnten wir nicht abschließend
klären.
Konnte
man nicht identifizieren.
Genau, was gerne gemacht wird, das hatten wir auch in 1-2 anderen Proben, dass wir Zucker haben. Wir haben auch beachtliche Zuckergehalte finden können, also 6-8 Gramm pro 100 Gramm.
Also
8%.
Karamellisiert.
Und dann
so richtig schön,
schön
schwarz.
Genau.
Ja, richtig
schön auch schwarz. Richtig teerig und so.
Ja.
Muss ich sagen.
Stimmt.
Harzig.
Und wenn man Zucker erhitzt, dann hat man eben einmal diese schöne Konsistenz. Was wir brauchen.
Aber wenn ich Zucker stark erhitzt, dann entstehen auch Stoffe, die nicht besonders gesund sind.
Genau. Auch das haben wir in der Übersichtsanalyse gesehen. Da haben wir einmal 5 HMF, 5 Hydroxymethylfurfural und einmal auch 4 Methylimidazol. Das sind Stoffe, die eben bei der Erhitzung entstehen, gerade auch bei der sogenannten Maillard-Reaktion. Und da haben wir auch beachtliche Werte gefunden. Also das sind Indikatoren für eine thermische Erhitzung. Und das war schon in einigen Proben vorhanden. Also ich glaube, bei der Hälfte der Proben haben wir diese Stoffe nachweisen können. In einigen Proben auch sehr hohe Gehalte. Also auch Gehalte, die, sage ich mal, in üblichen Proben, beispielsweise Trockenfrüchte, kommen das relativ häufig vor, noch weitaus drüber hinausgehen. Und das war auch nochmal zusätzlich so ein Indikator, okay, ist das Ganze wirklich echt oder nicht echt?
Da hat jemand was eingekocht, ziemlich lang, ziemlich heiß und...
Es kam auf jeden Fall nicht aus dem Himalaya.
Ja.
Oder nicht nur.
Nicht ausschließlich. Die Vorstellung ist schon schön. Im Himalaya rumlaufen, der Berg... Gibt einem irgendein Harz? Keine Ahnung. Was mich gerade ein bisschen stutzig macht, du hast gerade gesagt, diese Stoffe, die charakteristisch sein sollen für Shilajit, die werden dem tierischen Stoffwechsel zugesprochen.
Genau. Wenn ihr jetzt die Kennzeichnung sehen würdet von den Proben, die ich mitgebracht habe, würdet ihr, glaube ich, bei 11 von 12 Proben vegan sehen. Also die Auslobung vegan. Ist natürlich die Frage, tierische Exkremente, alles, was da mal rumgelaufen ist und verwest ist, ist es dann noch vegan?
Naja, aber ist es dann, das kann genauso da drin sein.
Richtig, also, kann drin sein.
Also, das erklärt vielleicht auch den Uringeruch und Geschmack. Weiß ich nicht, aber okay.
Also, genau, also man kann in der Literatur sehen, dass es nicht abschließend geklärt ist, ob da jetzt wirklich auch tierische Metabolite enthalten sind. Unsere Analysen zeigen eben, dass es Indizien dafür gibt. Und für die Auslobung vegan ist natürlich die Frage, ist da ein Tier zu Schaden gekommen oder nicht? Also wir waren da auch mit 2 Organisationen in Kontakt und haben sie gefragt, wie würdet ihr das einschätzen als Experten? Und dadurch, dass jetzt hier kein Tier zu Schaden kam, sondern des natürlichen Todes, davon gehen wir mal aus.
Oder zumindest nur die Hinterlassenschaften des Tieres.
Richtig, so ganz genau kann man ja nicht drauf gucken. Würden Sie sagen, eine Auslobung mit vegan wäre okay? Eine Organisation hat gesagt, okay, es wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, den Verbraucher zu informieren, dass auch eventuell, wie du gesagt hast, Hinterlassenschaften oder Ähnliches enthalten sein können für die, die da komplett drauf verzichten möchten.
Ja, für mich hört sich das einfach alles an wie irgendwas, was eigentlich niemand braucht. Wenn ich mal ganz ehrlich so drüber philosophieren darf. Ist es ein Trend jetzt oder geht es gerade noch weiter? Also ist da irgendwie schon wieder so eine Spitze erreicht oder was sieht man da?
Also von meiner Einschätzung hätten wir tatsächlich die Spitze schon erreicht. Das war vermutlich letztes Jahr so der Peak. Das waren auch da, also wir haben ja die Beiträge analysiert aus verschiedenen Jahren und 2025 war auch so das Jahr, wo am meisten Beiträge gepostet wurden. Sprich, das ist hoffentlich ein Trend, der jetzt abflacht. Wobei man sagen muss, das sind ja, also wir haben 12 Proben, davon 8 Internetproben. Mittlerweile kommt das Ganze aber auch in den Einzelhandel an. Mhm. Also gerade Drogerien oder Ähnliches. Da findet man auch Schillerschitt in den Regalen.
Ja, und ich habe gestern auch noch gesehen bei der Recherche, dass ja nicht gerade wenig Firmen das mittlerweile im Sortiment haben. Also so wirklich auch so, also Nahrungsergänzungsmittelfirmen, die da auf den Zug aufgesprungen sind und das mit in ihr Sortiment aufgenommen haben.
Ja, es ist ein Hype, da will man dabei sein. Wenn da das große Geld liegt, dann probiert man das natürlich.
Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Also das ist so eklig, muss man wirklich jetzt mal einfach so sagen. Und wenn dann selbst nicht mal die Wirkung da ist, also oder wie viel, also egal, einen ganzen Tiegel davon muss ich essen, dann bin ich überhaupt erstmal bei diesen 30%, wo ich dann sagen darf, es ist viel. Also dann esse ich doch wirklich lieber ausgewogen und abwechslungsreich, da habe ich doch insgesamt
besser.
Und vor allem genau bei allem Geld und hin und her, aber es schmeckt wenigstens.
Es schmeckt, ja. Und du hast auch andere Mineralstoffe und Vitamine in deiner Ernährung, richtig?
Im normalen Essen drin, ja.
Ich meine, genau, was wir da noch gefunden haben, das waren auch teilweise Wachstumsregulatoren, also da kennt ihr euch ja aus, Chlormequat haben wir gefunden.
Ja, das ist dann definitiv nicht mehr natürlich.
Ja, und auch widerspricht der Auslobung laborgeprüft. Also der Großteil der Proben ist das allgemeine Trend, den man bei Nahrungsergänzungsmitteln beobachten kann, dass alle beworben werden mit Wissen laborgeprüft, höchste deutsche Standards und Co. Und dann wird, sage ich mal, was Banales untersucht, wie beispielsweise die mikrobielle Belastung oder natürlich die Schwermetallbelastung, in diesem Fall relevant. Aber wir haben eben nochmal genauer drauf geguckt und dann eben Chlormequat und Erhitzungsparameter zu finden. Das erwartet der Verbraucher nicht, wenn er so ein Produkt kauft und darauf vertraut, dass es laborgeprüft ist.
Ja, und bei der Laborprüfung ist ja auch so, man muss eigentlich ja jede Charge testen lassen. Und das wird ja sicherlich auch nicht gemacht.
Genau, das ist quasi...
Ja, und vor allem wird nur das untersucht, wofür der Hersteller bezahlt. Das ist ja nicht wie wir, dass wir quasi frei draufschauen und wenn wir wollen, das Produkt auseinandernehmen können.
Richtig,
mit allem, was wir zumindest haben oder was uns vorschwebt, was wir untersuchen könnten.
Ja, wir wurden mal auf einer Tagung gefragt, kennt ihr das Produkt, hattet ihr schon mal Schillerschitt auf dem Tisch? Was kann man da untersuchen? Also, dass auch Hersteller Dinge untersuchen lassen, die vielleicht keinen Sinn machen, einfach um gesagt zu haben,
wir haben das Ding untersucht.
Richtig.
Mhm. Also muss ich schon auch laborseitig mit dem Produkt dann auseinandersetzen, um zu schauen, was könnte da eigentlich alles drin sein oder halt eben auch nicht drin sein.
Habt ihr denn jetzt so hormonähnliche Substanzen gefunden? Hat man da was gesehen?
Also wüsste ich jetzt nicht. Also müsste ich unseren Experten fragen. Was wir aber noch, weil du Flo vorher erst angesprochen hast, noch gefunden haben bezüglich Stoffe, die wirklich problematisch sind. Mosch und Moor, sprich
Mineralölbestandteile, ja.
Richtig, genau.
Und auch sehr natürlich. Nicht. Ja.
Ja, in einem Viertel der Proben, also auch wieder in 3-4 Proben, haben wir gesättigte Mineralstoffrückstände gefunden. Eine Probe auch aromatische Bestandteile, die dann auch gesundheitlich problematischer sind. Und die Probe wurde dann auch als nicht sicher beurteilt.
Okay, war das die komplett gefälschte?
Das war die komplett gefälschte.
Ja gut, dann das ist natürlich wieder der Klassiker. Wenn was mit einer Probe ist, dann meistens
richtig.
Richtig.
Richtig. Ja, das ist auch ein seitenlanges Gutachten. Also da haben wir, glaube ich, 30 Seiten geschrieben. Das ist im Vergleich zu, ich sag mal, herkömmlichen Kennzeichnungsgutachten, wo wir 2-3 Seiten haben, schon ein Riesenbrocken.
Ja gut, wenn man natürlich jeden Befund, natürlich muss man ja diskutieren und darlegen und überhaupt, dann kommt schon Text zusammen. Und wenn so viele Dinge zu beanstanden, zu bemängeln sind, dann wird natürlich auch entsprechend.
Genau, und hier wichtig zu sagen, Nahrungsergänzungsmittel müssen nicht kontrolliert werden, bevor sie auf den Markt kommen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Wir sind nur die Kontrolle der Kontrolle. Der Hersteller ist in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sichere Lebensmittel auf den Markt kommen, also auch Nahrungsergänzungsmittel. Was aber bei Nahrungsergänzungsmitteln besonders ist, ist, dass sie angezeigt werden müssen. Was bedeutet das? Wir haben das BVL.
Ja, also das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Genau, das BVL. Da kann man Nahrungsergänzungsmittel anzeigen. Das bedeutet, dass ein Hersteller sagt, wir sind da, wir haben dieses Nahrungsergänzungsmittel, man kann auch oder man soll auch die Zutaten eingeben. Und da kriegen wir eine Benachrichtigung, dass eben dieses Nahrungsergänzungsmittel so auf dem Markt ist und können entsprechend auch Proben erheben lassen von der unteren Verwaltung.
Prüft ihr eigentlich, ob diese da alle angemeldet sind? Auch? Ist das standardmäßig quasi auch in eurem Ablauf enthalten?
Also gerade für Nahrungsergänzungsmittel, deren Hersteller, deren Inverkehrbringer in Baden-Württemberg sitzt, da können wir das auch prüfen. Da machen wir das auch. Ist natürlich wichtig, dass da auch die rechtlichen Regelungen eingehalten werden. Aber genau, das prüfen wir.
Aber bei Internetproben, es ist schwierig, nehme ich
an. Genau, das machen wir da nicht. Da ist dann quasi das zuständige Amt für zuständig. Aber das ist auch ein großer Unterschied zu Arzneimitteln, muss man sagen. Also Arzneimittel werden ja umfassend geprüft, auch bezüglich der Wirkung. Aber gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, die eben Lebensmittel sind, findet so eine Prüfung nicht statt.
Das ist ja auch der Grund, warum ihr so viel Arbeit habt, letztendlich.
Leider, muss man sagen.
Ja, bei vielen steht, denke ich, das Finanzielle im Vordergrund. Bei Dingen, die man über Social Media erwerben kann, nehme ich an, ist der Fokus ganz klar aufs Geldmachen ausgerichtet.
Melissa, du hast ja gerade einen tollen Internetbeitrag zusammengetragen, wo die ganzen Daten und Untersuchungsergebnisse zusammengefasst sind.
Richtig, bei der Fülle an Ergebnissen und Erkenntnissen dachten wir, das müssen wir auf jeden Fall alles zusammenfassen und veröffentlichen. Genau, wurde auf unserer
Homepage veröffentlicht. Genau.
Auch da kann man also nochmal reinschauen, abgesehen von unserem Gespräch heute. Ja, was lässt sich am Schluss sagen? Zu Sheet.
Du hast den Titel schön zusammengefasst.
Ach so, das ist euer Titel.
Ja, super. Der war sehr ähnlich, genau.
Richtig, das geht in die Richtung einfach, weil das, was wir gefunden haben oder das, was wir auch nicht gefunden haben,
zeigt, dass man die Finger davon lassen sollte.
Richtig, also die Mehrheit der Proben waren eben problematisch, teilweise belastet und ich glaube, da ist die Chance sehr hoch, dass man an ein Produkt gerät, was problematisch ist. Gerade natürlich im Einzelhandel legen die Hersteller viel Wert auf ihre Qualität. Aber aufgrund der Zusammensetzung des Produktes ist es einfach.
Also kurz gesagt, so ein richtiger Mehrwert liefert das Sheet definitiv nicht.
Also ich habe mich jetzt ein paar Monate damit beschäftigt. Ich habe den Mehrwert noch nicht finden können, leider.
Vielen Dank, liebe Melissa. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr hört wieder rein.
Ciao.
Bis zum nächsten Trend.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.